Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir stellen hier gleich mal ganz grundsätzliche Fragen zum Schreiben für das Theater. Fragen wie diese zum Beispiel.
Ja, wie ist denn das, wenn man zu schreiben dann beginnt, wenn wieder mal man in die Tasten reinhaut, da in der Dichterkammer drin, weil eine Deadline näher walzt? Und hat man sich nur alles mal zurechtgelegt, die Theorie, die Themen und den Zeitbezug, die Bilder und Begriffsversenkungen? Überträgt vielleicht sich etwas von all dem auf das Blatt, das Weiße?
Tja, Fragen, die sich der österreichische Autor Ferdinand Schmalz stellt in seiner Eröffnungsrede zu den 25. AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater in Berlin. Gleich ist er hier zu Gast. Dann schauen wir auf das Digitale im analogen Theatermedium. Wir berichten über das erste Forum für Theater und digitale Transformation.
Es war einmal vor 25 Jahren. Da hatte ein Theaterintendant in Hannover die Idee, neuen Texten am Theater mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und so erfand er die Autorentheatertage als einen, Zitat, Zusatzturbo für zeitgenössische Dramatik. Ulrich Kuhn, so hieß dieser Intendant, und er nahm das Festival mit vielen Uraufführungen auch an die nächsten Häuser mit, die er leitete, nach Hamburg und schließlich auch ans Deutsche Theater in Berlin. Am Mittwoch startete dort die Jubiläumsausgabe mit einer Rede des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz. Der Grazer gehört zur Jury, die drei Texte für die Lange Nacht der AutorInnen ausgewählt hat, und was er beim exzessiven Lesen über den Zustand der Gegenwartsdramatik herausgefunden hat, darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Schmalz.
Hallo, freut mich.
Ja, 2015, da haben Sie mit einem eigenen Text, mit Dosenfleisch, die Autorentheatertage, die hießen damals noch so, eröffnet. Jetzt sind Sie Jurymitglied, gemeinsam mit der Schauspielerin Juliska Eichel und der Musikerin und Autorin Christiane Rösinger. Wie viele Texte mussten Sie denn lesen?
Ja, es waren an die 170 Stücke, die man da lesen musste. Ich wusste auch anfangs noch nicht ganz genau, worauf man sich da einlassen. Musste mir dann auch wirklich einiges an Zeit allein fürs Lesen freihalten, weil man muss da sportlich dran rangehen, sonst kommt man da nicht durch.
Und wie war denn das Niveau der Einreichung?
Naja, das ist ganz unterschiedlich. Man hat ja da Leute, die hobbymäßig mal in der Rente zu schreiben beginnen. Also es gibt schon so ein Drittel, wo man so sehr schnell merkt, auch dass das auch jetzt auch nicht nur von der Qualität, sondern oft auch einfach von der Länge nicht ein abendfüllendes Stück ist. Aber dann gibt es natürlich einige, die schon auf sehr hohem Niveau sind, wo es dann schwieriger wird.
Sie haben sich für drei Stücke entschieden. Haben die irgendwas Gemeinsames?
Die drei Stücke sind, würde ich sagen, alle drei sehr starke Themenstücke, was ich nicht, selber nicht im Theater wahnsinnig gern mag, wenn Stücke so ein Thema vorwegtragen. Aber alle drei schaffen es irgendwie, dieses Thema, das starke Thema aus diesem Themenhorizont herauszulösen und auf Grundlegenderes zu verweisen, indem sie für das Thema eine ganz spezielle Form, eine Sprache, einen Ausdruck finden.
Jetzt können wir nicht über alle drei im Detail reden, aber vielleicht nehmen wir eins beispielhaft heraus und schauen da mal genauer drauf. Welches, würden Sie denn sagen, eignet sich dafür am besten?
Vielleicht das Augenlid ist ein Muskel von Alexander Stutz. Das ist ein Stück, da geht es um schlimme Dinge, die in einer Familie passieren. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen von dem Stück. Aber der Umgang in dieser Familie, wie da ein Thema totgeschwiegen wird, wie geglaubt wird, dass wenn man Dinge ausschweigt, dass dann Dinge aus der Welt geschafft werden können, das ist ein toll verarbeitetes Thema dort. Das Spannende ist, dass Alexander Stutz da eine sehr eigenwillige Form dafür findet, weil der Körper des Betroffenen sich sehr gut erinnert daran, was passiert ist. Und auch wenn er selbst noch nicht zu sprechen drüber bereit ist, fängt aber alles, also der ganze Körper eigentlich an zu reden. Die Augenlider beginnen zu reden, der Magen, der Kloß im Hals beginnt zum Reden. Zum Schluss redet auch noch eine Matratze. Also das findet einen sehr schön verfremdenden Umgang mit dem Thema. Und dadurch wird es rausgelöst aus so einem reinen Betroffenheitston und wird größer gesellschaftlicher verhandelbar, glaube ich auch.
Wir haben am Anfang der Sendung einen kleinen Ausschnitt aus Ihrer Eröffnungsrede gehört und Sie haben ja eine Frage gestellt, die Sie offenbar sehr beschäftigt, nämlich eine sehr generelle und große Frage: Was ist das denn, Gegenwartsdramatik? Also was heißt es denn, hier und heute fürs Theater zu schreiben? Haben Sie irgendeine knackige Antwort inzwischen darauf gefunden?
Naja, es geht schon darum, einen ganz eigenen Ton zu finden für ein Thema, das einfach Relevanz hat. Das ist so ein Kernpunkt, auf den man es bringen könnte. Natürlich ist es nicht das allein, aber man hat das Gefühl, ein heutiges Schreiben muss sie einfach mit diesem Jetzt, in dem wir leben, auch in Bezug setzen und da auf leichtfüßige Weise auch neue Figuren auf die Bühne bringen oder eine neue Sprache, einen neuen Ton einbringen. Und ich glaube, das schaffen alle drei Stücke auf ihre eigene Weise.
Zu dem Festival, weil es ja eine Jubiläumsausgabe ist, da gibt es einen kleinen Band mit vielen Texten von Reden, die gehalten wurden. Auch Ihre Rede steht da in Gänze drin. Unter anderem gibt es da auch Gedanken zum Theater vom Dramaturgen John von Düffel, der schreibt, das Theater hat sich überschrien. Neulich war ich im Theater und kam mir vor wie bei Frank Plassberg beim Lesen der vielen eingereichten Texte. Hatten Sie da manchmal das Gefühl, es wird zu sehr versucht, zeitgemäß zu sein?
Naja, man merkt schon, dass in vielen Texten sind natürlich die Themen, die jetzt gerade auch am präsentesten sind, verarbeitet auch. Also es hat wahnsinnig viele Klimawandel-, Klimakatastrophenstücke gegeben. MeToo ist auch ein Thema, das noch immer sehr stark vertreten ist. Ich finde immer, man muss halt irgendwie da auch diese Übersetzung in den Theaterraum reinschaffen. Darum geht es mir meistens. Weil wenn nur die Debatten nochmal lauter übersetzt werden aufs Papier, dann ist es zu wenig. Also wo ist dieser Schritt, wo kann die Kunst auch einen Mehrwert leisten, um einen neuen Erkenntniswert zu schaffen?
Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters, der hat am Eröffnungsabend von der Zerrissenheit der Autoren gesprochen, von der Freude fürs Theater zu schreiben und der Angst fürs Theater zu schreiben. Wir kennen ja diese Debatten, das ist ja auch den Autorentheatertagen passiert mit dem Stück In Staniolpapier, dass der Regisseur oder die Regisseurin sozusagen den Originaltext so stark verändert, dass die Autorinnen sich dann distanzieren mussten. Das erleben wir auch am Berliner Ensemble hin und wieder. Wie ist das für Sie als Autor? Ist da mehr Angst oder mehr Freude in der Zusammenarbeit oder bei dem Entwickeln der Umsetzung Ihres Textes?
Naja, ich merke schon, dass dadurch, dass ich eigentlich einen Weg gemacht habe von der Pike auf im Theater, würde ich mal sagen, ich bin ja auch als Komparse schon im Burgtheater hinten bei Luc Bondy, König Lear herumgelaufen und dann als Regieassistent. Ich habe das Theater sehr von innen raus kennengelernt. Ich merke manchmal, dass Kolleginnen, die von den Schreibschulen kommen und dann mit dem ersten eigenen Text das erste Mal auch den Bühneneingang betreten von einem Theater, die sind da oft ein bisschen geschreckt auch. Ich finde, es muss jeder für sich auch definieren, wie nah oder wie distanziert man sich zu dem Theater positioniert. Natürlich ist die Autorinnenposition eine, die auch so ein bisschen ein Satellit ist, der um diesen Theaterbetrieb auch herumkreist. Und das ist schon auch gut so, weil die Autorinnen und Autoren ja auch eine Instanz sind, die von außen immer wieder Dinge reinholen in das Theater, das ja sonst auch sehr gern um sich selbst kreist.
Das sagt der Dramatiker Ferdinand Schmalz. Er ist Jurymitglied bei den AutorInnen-Theatertagen in Berlin. Herr Schmalz, jetzt entstanden ja die Autorentheatertage vor 25 Jahren. Da war Gegenwartsdramatik noch so was Sperriges und im Theater traf man eher so auf die Klassiker. Heute gibt es diverse Autorinnenprogramme, Stückemarkt, Stipendien, Mühlheimer Theatertage, da haben Sie auch schon mal gewonnen. Hat sich, würden Sie sagen, das Leben für Autorinnen am Theater verbessert?
Auf jeden Fall gibt es sehr viele Fördermöglichkeiten, vor allem wenn man mit Leuten spricht, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, merkt man sehr schnell, wie privilegiert wir hier auch sind. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass man immer wieder trotzdem so Institutionen verteidigen muss. Sie haben es eh auch gerade erwähnt, dass das Konzept der Autorinnen-Theatertage fußt ja sehr auf dem Ulrich Kuhn. So geht es auch bei vielen anderen Institutionen, dass die sehr gebunden sind an Einzelpersonen. Und wenn sowas dann wegfällt, wenn ein Intendantenwechsel, Intendantinnenwechsel stattfindet, dann fallen Dinge wieder weg, so wie zum Beispiel die Werkstatttage am Burgtheater, die auch eine tolle Institution waren. Und da habe ich so immer das Gefühl, man muss trotzdem für den Erhalt dieses Biotops auch immer wieder kämpfen und schauen, dass die Strukturen auch erhalten bleiben.
Jetzt haben wir nach der Pandemie und dem Stillstand des Theaters über lange Zeit, erleben wir jetzt so ein zögerliches Zurückkommen des Publikums, von Zuschauerschwund ist permanent die Rede. Die Frage ist, was funktioniert jetzt eigentlich? Warum gehen Leute ins Theater? Was würden Sie denken als Autor? Was für Stoffe, was für Stücke brauchen die Theater jetzt, damit die Leute wieder zurückkommen?
Naja, ich habe schon einige Gespräche jetzt in letzter Zeit geführt und viele, die im Theater arbeiten, haben mir erzählt, dass es meistens so war, dass anfangs so eine Euphorie war, da sind viele Leute gekommen und jetzt hat man so ein bisschen eine Flaute. Das hat, glaube ich, auch unterschiedliche Gründe. Man kann es auch nicht bestreiten, dass die Inflation und die Lebenskosten, die gerade steigen, natürlich da auch Gift sind dafür, weil man sich natürlich überlegt, ob man jetzt sich eine Karte fürs Theater kauft oder um denselben Preis irgendwie 2 Monate einen Streamingdienst sie leisten kann. Das spielt da natürlich auch mit rein. Aber an sich glaube ich, dass die Leute sich schon für das Theater interessieren, auch für diese Art der Kunst, die über die Co-Präsenz funktioniert, die von Grund auf demokratisch ist. Das wird schon wiederkommen. Ich finde auch, dass man da zu schnell ist, jetzt zu sagen, ist das Theater jetzt Geschichte, nur weil der Beginn jetzt wieder langsamer anläuft. Natürlich wäre es schön gewesen, mit einem Tusch wieder zu starten, aber auch diese vielen kleinen Schritte, die es gebraucht hat, um den Vollbetrieb wieder hochzufahren, das war natürlich auch mit ein Faktor, der das erschwert hat.
Jetzt haben Sie ja gerade betont in der Antwort davor, wie wichtig solche Schreibprogramme oder solche Wettbewerbe, solche Autorenprogramme sind für Autorinnen. Aber ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, sind solche Wettbewerbe mit der, Sie haben es ja selber auch gesagt, da sind auch immer wieder Leute dabei, die aus so Schreibschulen kommen und so weiter. Dreht man sich dann nicht manchmal vielleicht so ein bisschen in einem kleinen Kreis von bestimmten Künstlern und bearbeitet Stoffe oder Themen, die das breite Publikum dann doch gar nicht erreichen? Also liegt da nicht sogar auch eine kleine Gefahr drin? Vorsichtig provozierend gefragt.
Ja, sicher liegt da auch eine Gefahr darin, dass man sie eben zu ähnlich wird. Aber man muss auch sehen, dass die Förderlandschaft da ja sehr breit aufgestellt ist. Zum Beispiel in diesen Schreibschulen, wie ich es beschrieben habe, da hat man ja wirklich einen Lehrplan. Da sitzt man sich Woche für Woche auf der Pelle. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch ähnliche Positionen rauskommen. Ich zum Beispiel habe da einen Schreiblehrgang in Graz bei Unit durchlaufen. Da trifft man sie nur alle 2 Monate. Das war für mich auch wichtig, um wieder so Distanz dazu zu gewinnen, auch die Kritik, die dort ja immer fällt am Text, mal sacken zu lassen und dann so seinen eigenen Weg zu finden. Diese Kritik an den Schreibförderinstituten kommt ja regelmäßig. Aber wenn man sich anschaut, was in den letzten 15 Jahren, wie viele unterschiedliche Positionen da, wie viele Schreibarbeitsweisen entstanden sind, wenn man denkt an Leute wie Thomas Köck oder Miroslava Svolikova oder Katrin Röckler, da gibt es schon sehr viele unterschiedliche Positionen. Also ich glaube, das kann man nicht so über einen Kamm scheren.
Jetzt am kommenden Samstag ab 18 Uhr gibt es dann also die Inszenierung der 3 von Ihnen ausgewählten Texte. Und wer es nicht nach Berlin schafft, wer wieder richtig Lust auf Theater bekommen möchte, da gibt es nämlich dieses Büchlein, was ich schon erwähnt habe, zum Jubiläum der AutorInnen-Theatertage. Das ist erschienen im Alexander Verlag mit dem schönen Titel »Das Glück zu sprechen, ohne zu wissen, mit wem«. Das Büchlein hat 232 Seiten und ist für 12 € zu haben. Und dort finden Sie auch die Eröffnungsrede von Ferdinand Schmalz, mit dem ich gerade so schön gesprochen habe. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Schmalz.
Mich hat's gefreut.
Ja, dass auch an den Theatern der digitale Wandel nicht vorbeigeht, das hat das eine oder andere Haus erst während des Pandemiestillstands schmerzhaft erfahren müssen. Wie das Umdenken funktioniert und funktionieren kann, darüber diskutieren seit gestern an den Münchner Kammerspielen Experten aus den verschiedensten Bereichen. Tobias Krone hat sich unter die Forumsteilnehmer gemischt.
Eine Konferenz für digitale Transformation an Theatern. Klar, sowas zieht die MacherInnen an. Leute wie den umtriebigen Personalchef des Theater Erfurt, Wolfgang Hauke.
Ich gehe einfach los, mache es und frage hinterher, ob ich es durfte.
Oder Leute, die man auch auf dem Business-Netzwerk LinkedIn findet, wie Linja Naujoks-Auffenberg. Als Inhouse-Beraterin treibt sie mit ihren Erfahrungen aus der freien Wirtschaft jetzt die digitale Transformation am Staatstheater Hannover voran.
Wir müssen unsere sowieso schon knappen Ressourcen, sei es nun personell oder finanziell, besser nutzen. Eben nicht alles doppelt und dreifach machen, sondern Synergien schaffen.
Die Dringlichkeit des Themas ist klar. Auch wenn jetzt nach Corona die analogen Bühnen wieder öffnen dürfen, digitaler muss nicht nur die Kunst werden. 40% der Stellen in der Verwaltung ließen sich durch Digitalisierung einsparen. Marc Grand-Montagne, ehemaliger geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins, macht aber klar:
Digitalisierung bedeutet nicht, innerhalb der eigenen Logik zu bleiben und Zusatzangebote zu schaffen. Es bedeutet, die Dinge von Anfang an neu zu denken.
Die Lösungen sehen ganz unterschiedlich aus, je nach Sparte. Während für Technik und Regie zum Beispiel eine digitale Bauprobe spannend ist, also eine Art Simulation des Bühnenraums, auf der man die Requisiten virtuell einpassen kann, wäre für die Verwaltung schon viel gewonnen, wenn im Haus nur einmal zentral Namen und Daten einer Mitarbeiterin gespeichert wäre und nicht in 4 Abteilungen jeweils separat. Problem ist hier oft der Datenschutz und dass es sich für Softwareanbieter selten lohnt, eine eigene Lösung für die recht kleine Branche der Theater anzubieten. Wenn das Haus nicht sowieso als städtischer Betrieb auch am städtischen Computernetzwerk hängt, wie etwa bei Samina Mohn, Projektleiterin Digitale Entwicklung in Dortmund. Bei ihr betreut die Stadt das Netz.
Die uns Hardware und Software bereitstellt, die wir aber nur eingeschränkt nutzen können, weil zum Beispiel USB-Ports gesperrt sind oder wenn ich einen Pfeil von A nach B bringen muss, dann brauche ich einen Passierschein 38, um überhaupt legitimieren zu dürfen, irgendwie, dass ich jetzt in der Videodatei irgendwie auf dem Medienrechner spielen darf.
Heftiges Nicken unter den Fachleuten aus den anderen Häusern. Die Lösung in Dortmund, ein eigenes Netzwerk nur für die künstlerische Arbeit. Viel ist hier auch von internen Prozessen die Rede, die agiler werden müssten, und von flacheren Hierarchien. Als Zuhörer auf der Konferenz ist der Kammerspiele-Dramaturg Harald Wolf, der am Haus digitale Arbeiten wie die Bot-WG Wo du mich findest, der Gruppe Laocoon betreut hat. Aus seiner Praxis weiß er:
In dem Moment, wo man Sachen digital macht, verändern sich die Möglichkeiten, der Umgang ändert sich, es wird meistens kollaborativer und das wirkt zurück auf die Arbeitsprozesse.
Und was hält er als Dramaturg von Erfindungen wie einer digitalen Probebühne?
Ich glaube, dass es tatsächlich Arbeitsprozesse erleichtert und dass man darin viel sehen kann, was nachher passiert. Aber es gibt unterschiedliche Modelle, von denen das wird schon praktiziert. Mich interessieren bei all den digitalen Sachen, die da so passieren, genau das. Sozusagen, welche Spielmöglichkeiten entstehen dabei? Also welche Formen können wir gewinnen? Im besten Falle machen wir Hacks von Tools. Also im besten Falle, das ist, was wir können, entwickeln wir Dinge mit Dingen, die für was ganz anderes gedacht waren. Und das ist ja immer das Wesentliche bei Transformationsprozessen, dass irgendwas entsteht, von das niemand geplant hatte.
Ob Livestream-Technik, Virtual Reality oder die Vorstellung begleitende Storytelling-Apps. All das zu entwickeln und zu aktualisieren, kostet zu viel, als dass es ein Theater allein stemmen könnte. Die Digitalkünstler Nils Korte und Roman Senkel vom Theater Dortmund wollen Software und das technische Know-how dazu künftig über eine gemeinsame Arbeitsplattform für alle Häuser verfügbar machen.
Tja, gute Idee. Tobias Krone über das erste Forum für Theater und digitale Transformation an den Münchner Kammerspielen.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Erfinder des politischen Kindertheaters, von Volker Ludwig. In den 1960er Jahren brachte er das Westberliner Gripstheater an den Start und natürlich erlebte er genau dort seinen besonderen Moment.
Es war vor fast 10 Jahren. Da hat der Dieter Puhl, der bekannte Leiter von der Bahnhofsmission am Zoo, eine ganze Linie 1-Vorstellung für Obdachlose organisiert. Das ganze Theater war voll obdachlos. Das war aufregend. Denn in der Linie 1 kommen ja auch Obdachlose vor. Mal sehen, ob die sich wiedererkannten. Und für mich war der Höhepunkt, es gibt eine Stelle, wo der alte, kranke Hermann auftritt und das Mädchen, die Hauptrolle, fragt ihn irgendwann: Wollten Sie sich nie umbringen? Und daraufhin sagt der Hermann: Umbringen? Warum?
Es ist herrlich zu leben, mein Kind.
Das Leben ist herrlich.
Es ist herrlich zu leben, wenn ein Tag neu beginnt.
Und auf diesen Satz hin brach ein unglaublicher Beifall los. Das heißt, wir haben fast 2000 Vorstellungen gespielt, aber in diesem Satz gab es noch nie Beifall. Nur an dem Abend, wo die ganzen Obdachlosen da waren. Das hat mich also richtig umgehauen.
Und über die Mauer, die Möwen ziehen. Es ist herrlich zu leben in Berlin.
Tja, immer noch herrlich, dieser Song aus dem Musical Linie 1, und geschrieben hat ihn Volker Ludwig, der Urvater des Gripstheaters. Am Montag wird er 85 Jahre alt und ist daher am morgigen Sonntag zu Gast in unserem Kulturmagazin Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur ab 23:05 Uhr.